Wir unterhalten uns heute über die Exkursion zum Cinema Ritrovato Festival in Bologna, das sich auf sehr interessante Weise von gängigen Festivals unterscheidet. Ich bin Andreas Rauscher, Vertretungsprofessor für Medien- und Kulturwissenschaft an der Uni Freiburg und unterhalte mich mit Daniel Vidal, der mit die Exkursion zum Festival betreut hat. Mich würde mal interessieren, wie war so dein Eindruck vom Cinema Ritrovato im Vergleich zu anderen Festivals? Also was macht sich dort im Programm oder in der Festivalerfahrung bemerkbar, dass sich von den üblichen Festivals, die man sonst so gewohnt ist, unterscheidet?
Ja, also ich glaube, wenn wir über das Cinema Ritrovato sprechen, müssten wir ja wahrscheinlich erstmal erklären, was machen denn so andere Festivals. Ich denke, wenn man an europäische Filmfestivals denkt, denkt man an Cannes oder Venedig oder zum Beispiel die Berlinale. Der große Unterschied jedoch zum Cinema Ritrovato ist, dass in Cannes oder in jetzt gerade in Venedig in der Regel aktuelle Filme vorgestellt werden. Das heißt, die Regisseure mit Cast sind in der Regel anwesend. Es gibt viel Press-Coverage und es wird eben noch vor Kinostart neue Filme als Premiere gezeigt. Zum Teil auch, um einen Verleiher zu finden. Vergleicht man das mit dem Cinema Ritrovato in Bologna, dann wird schnell ersichtlich, das handelt sich beim Cinema Ritrovato um ein Archivfestival. Das heißt, die Filme, die dort gezeigt werden, sind weit davon entfernt, aktuell zu sein. Es geht darum, dass neu restaurierte Fassungen gezeigt werden oder zum Teil Nischenfilme, die sonst nirgendwo anders zu sehen sind, die eben aus zum Teil aus dem eigenen, zum Teil eben auch aus Archiven anderer Museen und Filminstitute wieder herausgegraben wurden und dann als eigene Reihen gezeigt werden.
Genau, also jetzt findet man ja diesen Ansatz, dass bestimmte filmhistorische Perspektiven kuratiert werden, findet man ja häufiger. Hier ist allerdings das Interessante, dass dies ja in gebündelten Weise geschieht, sodass es im Prinzip gleich so ein ganzes Spektrum an unterschiedlichen Zugängen zur Filmgeschichte dokumentiert. Also das, was vielleicht bei einzelnen spezialisierteren Festivals wie etwa zum italienischen Giallo-Genre der 60er und 70er Jahre bei einzelnen Festivals stattfindet, das hat man hier eigentlich in einer gebündelten Struktur und zugleich über alle Kontinente verteilt, sodass hier eigentlich die Filmgeschichte wieder zugänglich gemacht wird von Vorführungen mit Stummfilmen der frühen Kinogeschichte aus dem Kino der Attraktionen, über restaurierte Filmklassiker bis hin zu Perspektiven des postkolonialen Kinos. So dass für mich eigentlich das auch ein Stück weit deutlich machte, dass Filmgeschichte nicht eindeutig als eine durch einen Kanon vorgegebene Reihenfolge von Filmen betrachtet werden kann, sondern dass das eigentlich immer wieder so neu ausgehandelt wird.
Ja, komplett. Man muss ja dazu sagen, dass es definitiv kein Überthema gibt in Bologna. Natürlich gibt es einzelne Sektionen, dieses Jahr zum Beispiel die Dark Heimat, die sich mit den mit einer gewissen Art von Heimatfilm der Nachkriegszeit in Deutschland beschäftigt. Aber eines der großen Überthemen war zum Beispiel auch Marlene Dietrich. Das heißt, man hat keinen linear verlaufenden Filmkanon, der in Bologna eingehalten wird, sondern es gibt eben zu ganz verschiedenen Themen verschiedene Sektionen, die im Festival eben präsentiert werden.
Dabei fand ich eigentlich auch sehr interessant, wie jetzt bestimmte Filmklassiker nochmal neu präsent gemacht werden. Also es war durchaus faszinierend zu sehen, dass zu den Filmen mit Marlene Dietrich Schlangen vor den Kinos waren, wie man das normalerweise am Starttag von den besten Zeiten des Marvel Cinematic Universes gewohnt war. Und das fand ich eigentlich auch einen interessanten Aspekt. Also dass das jetzt gar nicht so stark auf die klassische Musealisierung hin abzielt, sondern dass eigentlich fast wieder sowas wie Filmgeschichte und Kino als Erlebnisraum gepflegt werden. Ich weiß nicht, wie waren deine Eindrücke von den Vorführungen?
Ja, also ich glaube auch, dass es, ich schwanke gerade darum, das Wort jetzt Cinema of Attraction zu verwenden. Aber natürlich hat man hat das Gefühl, dass es hier darum geht, zumindest in den Vorführungen in Bologna Kino zu zelebrieren und als Ereignis zu sehen. Wenn man bedenkt, es lief natürlich die Dietrich-Klassiker, es lief natürlich Zeugen der Anklage. Wenn man bedenkt, das ist ein Film, der als Klassiker gilt, der wahrscheinlich auch von vielen Festivalbesuchern schon ein oder mehrmals gesehen wurde. Dennoch war es fast unmöglich, im Voraus eine Karte zu reservieren. Die Schlangen waren ewig, genauso, soweit ich weiß, für Shanghai Express. Das heißt, hier geht es nicht darum, wenn wir jetzt normal ins Kino gehen oder auf einem Festival wie in Cannes sind, einen neuen Film zu sehen und den dann zu bewerten, sondern eben mitzuerleben, wie wirken diese Filme in einer Gruppe, welche gemeinsame Kinoerfahrung entsteht daraus? Das wird auch nochmal sehr deutlich, wenn wir später über North by Northwest reden werden oder die sieben Samurai, die auch gezeigt wurden. Ich glaube, dann wird eben deutlich, dass sich Kino auch oft um ein kollektives Erlebnis handelt, das vielleicht, wenn wir jetzt in unser städtisches Cinemax gehen, vielleicht nicht so miterleben, wie wir es auf einem Archivfestival miterleben.
Genau, ich glaube, das Kino als Erlebnis ist dabei ein ganz interessanter Faktor. Auch so, dass hier eigentlich ganz unterschiedliche Praktiken des Kinos gepflegt werden. Also wir haben die eine Schiene, wo wir uns auch mit dem Kurator Karl Ratschko unterhalten haben, der regelmäßig für Bologna die Filme aus den 1900er Jahren kuratiert und daraus Blöcke zusammenstellt, die so kuratiert sind, wie ein Kinoabend im Jahr 1904 ausgesehen haben könnte. Das sind dann Vorführungen, die mit spezialisierten Pianistinnen und Pianisten und Musikerinnen und Musikern in der Cineteca gezeigt werden. Dann haben wir im Prinzip die, man könnte fast sagen, so etwas wie Hollywood Classics Reloaded, die nochmal als Event-Movie Shanghai Express und A Foreign Affair und andere Klassiker mit Marlene Dietrich zeigen. Dann haben wir die Sektion, in der ausgefallene Filme, zum Beispiel von Anatol Liwak, einem Exilregisseur, der jetzt in der Filmgeschichte eher so randständig war, der hier nochmal neu in den Mittelpunkt gerückt wird, die man dann neu entdecken kann. Und dann haben wir schließlich die Festivalformate, die tatsächlich als ganz große Spektakel stattfinden, wenn auf der Piazza Maggiore, dem Stadtplatz von Bologna, für mehrere hundert Leute Filme wie The Searchers und andere Filmklassiker vorgeführt werden. Also, dass interessanterweise, glaube ich, hier sogar auch dazu kommt, dass sozusagen nicht nur die Filmgeschichte so unter der Leselupe betrachtet wird, wie man es jetzt bei manchen anderen musealisierteren Festivals hätte, sondern es wird immer wieder versucht, das in Gegenwart und in die Erfahrung eines Kinopublikums zu übertragen. Und das wird ja auch nochmal sehr stark dadurch unterstützt, dass prominente Regisseurinnen und Regisseure zwar nicht da sind, um ihre neuesten Filme zu präsentieren, sondern es kommen Regisseure wie Damien Chazelle, Wim Wenders, Alexander Payne und verschiedene andere, um ihre Arbeiten zu kommentieren oder auch um sozusagen die eigene Kinobegeisterung weiterzutragen. Also das konnte ich ganz konkret erleben. Wim Wenders stellt einen Western von Anthony Mann aus den 50er Jahren vor, von dem er erzählte, dass er ihn in den 60ern während eines Austauschjahres in Paris in der dortigen Kinemathek gesehen hat und dass dieser Film ganz maßgeblich seine Vorstellung von der Filmsprache geprägt hat. Das hat eigentlich so eine ganz interessante Gratwanderung zwischen filmtheoretischem Diskurs, der hier erprobt wird, und wieder der Übersetzung dieser filmhistorischen Perspektiven in ganz konkrete Kinoerfahrungen.
Absolut, das merkt man eben auch dann, wenn eben zum Beispiel bei North by Northwest stellt natürlich Mitarbeiter von Martin Scorseses Film Foundation, die den Restaurationsprozess mit begleitet haben, eben diesen Film vor. Und dann ging es nicht darum, North by Northwest, das ist dieser Riesenklassiker. Dann erzählte zum Beispiel die Mitarbeiterin von Martin Scorsese, die aus New York eingeflogen ist, eben davon, ja, was hat sie an diesem Film total begeistert? Und dann wird nicht auf einmal über die Szene, über die alle kennen, gesprochen, über das Flugzeug, was auf Cary Grant zufliegt, was natürlich eine atemberaubende Szene ist. Aber dann ging es mehr darum, zum Beispiel um seinen Anzug, um den Maßanzug, den Cary Grant in diesem Film trägt. Und sie die Theorie anführt, dieser Anzug ist wie seine Uniform und er sitzt immer perfekt und er wird durch den Dreck gezogen und dieser Anzug hält alles aus. Man könnte ihn auch als Metapher für Cary Grants Rolle des Businessmans von Agenten verfolgt wird, sehen, der eben durch das Feld gejagt wird, am Ende am Mount Rushmore hängt und trotzdem noch wie perfekt gebügelt aussieht. Das sind eben die Dinge, auf die auf einmal der Fokus gelegt wird. Also weg vom Großen, rein in kleine Dinge, die einen selbst an den Film oder seinen eigenen Umgang mit Film beeinflusst haben.
Also eigentlich auch interessanterweise sowas, was dann so individuelle Zugänge und Perspektiven auf die Filmgeschichte sind. Also ich hatte das ähnlich erlebt mit Brian De Palmas Body Double. Der Tod kommt zweimal, also wie viele der Filme von Brian De Palma, eine sehr elaborierte Hitchcock-Hommage, in der Vertigo und Rear Window auf sehr schräge, sehr schrille, postmoderne Weise im MTV-Zeitalter der 80er nochmal neu verarbeitet werden. Und der Mitarbeiter der amerikanischen Kinemathek, der den Film vorstellte, der erzählte in erster Linie darüber, wie der Film für ihn so eine Topografie des Los Angeles der 1980er Jahre ist. Also der erzählte, was ich bisher so gar nicht genau wusste, exakt dazu, welche Location in dem Film, die sonst sehr, sehr artifiziell postmodern ist, man an welcher Lokalität in Los Angeles findet und dass da drin eine bestimmte Shopping Mall für eine Verfolgungsjagd genutzt wurde, dass die Studioaufnahmen, bei denen ein fiktiver Film gedreht wird, dass sie an der und der Ecke von Los Angeles seien. Also das sind eigentlich auch so spannende Elemente, die dann nochmal Perspektiven neu erschließen, die einem vielleicht dann auch einen anderen Blick auf die Filme eröffnen. Oder ganz stark ausgeprägt war das auch, als Wenders und sein amerikanischer Kollege Alexander Payne zusammen The Searchers vorstellten. Und Wenders erzählte über den Stil von John Ford und wie stark der Film sein Amerika-Bild geprägt hat und dass er unbedingt mal das Monument Valley auch besuchen und dort drehen wollte. Und Alexander Payne dagegen lieferte fast ein beispielhaften Einführungsvortrag zu der Cultural Studies Perspektive auf The Searchers, in dem John Wayne als Ethan, der Protagonist, nicht heldenhaft agiert, sondern sich mehr und mehr in der Brutalität seinen Gegenspielern annähert. Und das hatte Alexander Payne als eine Art von ambivalenter Perspektive auf das klassische Hollywood-Genre des Westerns entfaltet. Und das war eigentlich eine tolle Weise, wie hier diese beiden unterschiedlichen Sichtweisen, sozusagen diese schon fast ein bisschen romantische europäische Autorenfilmerweise Sichtweise und dann die amerikanische kritisch-revisionistische Sicht auf den Western, wie die sich gegenseitig ergänzen und in den Dialog kommen können.
Ja, absolut. Zu dem Punkt fällt mir ein, genauso kommentiert ja auch das Programm sich zum Teil selber. Mir kam gerade der Gedanke, auf dem Piazza del Maggiore lief ja The Searchers, eben einer der großen amerikanischen Studio-Western aus der Hochzeit, eben dieser John Ford-Western oder der John Wayne-Western. Gleichzeitig lief aber auch die neue Fassung oder die in Anführungszeichen neu geschnittene Fassung von Pat Garrett and Billy the Kid, was ja eigentlich der Abgesang auf diese Western ist, was ja eigentlich die Verklärung dieses romantisierten Westens, wie wir es in The Searchers haben, wo alle sagen, oh, ich möchte jetzt unbedingt das Monument Valley besuchen und ich möchte mich wie ein Cowboy in der Wüste fühlen, der damit ja im Grunde genommen abrechnet und den Westen eben ja gleichzeitig diesen romantisierten Western gleichsetzt mit einem Westen, in dem es keine Helden gibt und getötet wird, nur zum eigenen Vorteil und zur eigenen Bereicherung.
Genau, das ergänzt sich eigentlich auch ganz gut. Da ist das Festival auch sehr geschickt da drin, sozusagen Filmgeschichten zu vermitteln, ohne dabei allzu didaktisch zu werden. Denn man kriegt im Prinzip die ganzen Bausteine hingelegt. Also genau in die gleiche Richtung ging auch von Robert Altman McCabe and Miss Miller, der auch zu sehen war. Also ein New Hollywood-Western der 70er, der ähnlich wie Sam Peckinpah, bloß vielleicht sogar noch zugespitzter im Alltäglichen, den Western dekonstruiert, indem die Geschichte eines nicht sonderlich heldenhaften Tagediebs, gespielt von Warren Beatty, und einer Prostituierten, die sich gespielt von Julie Christie, glaube ich, die sich im Westen durchschlagen. Und der Western spielt nicht in den Weiten des Monument Valleys, sondern in einer kargen Siedlung irgendwo im Norden der USA im Tiefschnee. Also wo direkt die Gegenbilder geliefert werden zu den klassischen Hollywood-Mythen. Und diese Western kann man im Prinzip dann selbst als Gegenakzent zu den Visionen des Classical Hollywoods setzen. Und das ist etwas, das war jetzt für mich das dritte Cinema Ritrovato, das mir eigentlich in den ganzen Jahren immer wieder aufgefallen ist. Also während auf der einen Seite im Classical Hollywood sozusagen die heroische Erzählung gepflegt wird, gibt es irgendwo in einer anderen Sektion und vielleicht sogar von einem ganz anderen Kontinent die postkoloniale Kritik an genau dem, was man gerade präsentiert hat. Oder im letzten Jahr haben sie das etwa sogar auch nochmal ganz akzentuiert, indem sie einen Italo-Western A Bullet for the General als einen der Hauptfilme auf der Piazza Maggiore zeigten. Und dieser Film war ganz von der politischen Protestbewegung der späten 60er geprägt. Und die Nordamerikaner sind in dem Film, die Schurken sind fragwürdige, moralisch verkommene Gestalten. Kapitalismus regiert alles. Und der mexikanische Revoluzzer und die Outlaw-Heldin sind die eigentlichen Figuren, die der Film als die Sympathieträger und Sympathieträgerin entwickelt. Und das, glaube ich, ist so etwas, was das Cinema Retrovato Festival auf sehr spannende Weise bietet. Also man bekommt diese ungewöhnlicheren Perspektiven auf die Filmgeschichte, also etwa auch in der Reihe mit den asiatischen Filmen, wo immer wieder in Zusammenarbeit mit der Kinemathek in Tokio neue Filme auftauchen, die man jetzt jenseits von Kurosawa, Ozu und Mitsubishi noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Und so kann man dann eigentlich selbst immer wieder so fast wie Schuss gegen Schuss die verschiedenen Perspektiven erfahren. Jetzt fand ich eigentlich auch sehr spannend, weil du Pat Garrett und Billy the Kid erwähnt hast. Es führt ja auch häufig dazu, dass hier verschiedene Fassungen verhandelt werden. Also ich hatte das erlebt mit dem sehr interessanten und ambitionierten Science-Fiction-Film von Saul Bass, der die Vorspänne für Hitchcock sonst in der Regel kreierte, der in seiner einzigen Regiearbeit Phase 4 ein dystopisches Szenario entwirft, in dem Ameisenstämme die Menschheit überrennen. Und zu diesem Film gab es ein alternatives Ende. Das wurde dann fast wie eine Zugabe nach dem Screening der 35 mm Zelluloid-Kopie nochmal separat aus der Sammlung des Filmarchivars vorgeführt. Und jetzt haben wir ja bei Pat Garrett and Billy the Kid auch so eine ganze Geschichte der verschiedenen Editionen. Und auf dem Festival war ja sogar Roger Spottiswoode, ein Regisseur, der damals als Cutter an dem Film beteiligt war, zu Gast, um da ein bisschen Einblick in diese abenteuerliche Geschichte der verschiedenen Editionen von Pat Garrett und Billy the Kid zu geben. Was hast du da so mitgenommen von dieser Vorführung?
Ja, ich fand das interessant. Man sollte vielleicht dazu sagen, die Fassung von, die wir gesehen haben, die neu geschnittene Fassung unter Anleitung von Roger Spottiswoode wurde von Criterion veröffentlicht und auch vorgestellt. Die Criterion Collection, um es kurz zu machen, ist einer der bedeutendsten eben Archiv- oder Produzenten von neuen Fassungen oder eben restaurierten Fassungen alter Klassiker und eher unbekannter Filme. Die Blu-rays sind in der Regel Sammlereditionen, in denen der Restaurationsprozess und die Fassung nochmal stark eben fokussiert werden. Es gibt pro Film dann immer vier extra Blu-rays nur über diesen Prozess und ein Booklet. Billy the Kid ist eben ein Film. Es ist sehr interessant, was Roger Spottiswoode erzählt hat. Wenn man über die Geschichte von Pat Garrett und Billy the Kid sprechen möchte, kommt man nicht darum, über Sam Peckinpahs ersten Western, The Wild Bunch, zu sprechen. Auch eben einer dieser Spätwestern, der in diese sehr kapitalistisch-kritische Spur fehlt, aber für seine actionreichen und brachialen und für die Zeit überaus blutigen und brutalen Shootouts bekannt ist. Als Peckinpah dann selber oder daraufhin dann seinen nächsten Western drehte, eben Pat Garrett and Billy the Kid, hatte das Studio eben riesige Probleme mit diesem Film, weil er eben nicht The Wild Bunch war. Also hat das Studio die Schere in die Hand genommen und versucht, diesen Film so stark runterzukürzen. Ich glaube, es fehlt im Original Theatrical Release eine halbe Stunde und so runterzukürzen, dass er auf die Shootout-Szenen reduziert wird und damit eben Charaktertiefe und eben die Message des Films verloren geht. Sam Peckinpah hat das selber wohl, so wie ich es gelesen habe, nie ganz verkraftet und wollte mit dem Film erstmal nichts mehr zu tun haben. Und erst nach seinem Tod in den 80ern fingen eben verschiedene Editor, wie die Editor des Films, wie eben Roger Spottiswoode, an, diese Filme oder den originalen Director's Cut wiederherzustellen, eben mit den Outtakes und dem Material, was noch zur Verfügung war. Und da sind inzwischen verschiedene Fassungen entstanden. Ich glaube, die letzte und ich glaube auch die Fassung, die die meisten inzwischen gesehen haben, weil sie eben als die, im Anführungszeichen, nur lange Zeit bis zur Criterion-Fassung als die originale oder als die vollständigste Fassung, die man haben kann, die ist der Director's Cut, der im 2005 erschienen ist. Jetzt gab es aber nochmal eine Fassung, die auf diesem Cut basiert, aber von Roger Spottiswoode beaufsichtigt wurde, die kleine Szenen hinzufügt, zum Beispiel in der Anfangssequenz, in der Pat Garrett erschossen wird, das Editing leicht ändert.
Also, dass man eigentlich hier so eine ganze Werkgeschichte nochmal
Ja.
mitbekommt, die im Nachhinein und die natürlich auch nochmal zeigt, wie stark eigentlich dann die Auseinandersetzung mit den Archiven und mit der Filmgeschichte nochmal fortgesetzt werden kann, wenn eben Jahrzehnte später Fassungen erstellt werden, die der ursprünglichen Vision eines Director's Cut, der so in dieser Form nicht existierte, am nächsten kommen. Also wo man auch direkt schön sehen kann, wie sozusagen Quellenforschung läuft. Man holt Roger Spottiswoode, der noch aktiv ist, der damals am Schnitt beteiligt war, und versucht darüber herauszubekommen, wie die von Sam Peckinpah gewünschte, aber vom Studio nicht realisierte Schnittfassung ausgesehen hätte. Und natürlich auch ein interessanter Fall, dass man gar nicht so stark nach pauschalen Richtungen gehen kann, denn normalerweise wird man eher erwarten, die Hollywood-Studios sind skeptisch, was die Darstellung von Gewalt betrifft, wie man es eben aus dem Hollywood Production Code kennt, der alles Mögliche untersagte. Hier kurioserweise nach den Umwälzungen der späten 60er, die eine Lockerung und die Abschaffung des Codes mit sich brachten, da hatte man auf einmal das Bedürfnis des Studios, dass sie nicht die elegischen und epischen Szenen haben wollten und die Vertiefung der Charaktere, sondern stattdessen die spektakulären Action-Shootouts.
Genau, es ist ja auch bezeichnend, dass es eben dem, obwohl The White Spot, ich würde ja sagen, ich glaube, dann hat das Studium hat sich in dem Sinne verkalkuliert, dass eben einerseits The Wild Bunch, wenn man ja drüber nachdenkt, ja nicht nur für seine Shootouts so bekannt ist, natürlich ist das Erste, was einem einfällt, aber auch für seine sehr durchgehende Kapitalismuskritik, in der am Ende keiner überlebt. Also das Ende von The Wild Bunch ist ja so weit von einem heroischen Actioner entfernt, in dem die Helden am Ende auf alles schießen, wie es nur sein könnte. Und ich glaube, das Studio hat sich in dem Sinne da damals auch, es ist interessant zu sehen, wie sie sich verkalkuliert haben, dass sie auf die Idee kamen, ja, wir nehmen alle die Sachen, die The Wild Bunch auf einer, ich würde mal sagen, narrativen Ebene so genial gemacht haben, wir nehmen die alle aus dem Film raus, schneiden es auf Shootout nach Shootout, veröffentlicht es dann und dann verwundert waren, dass eben Publikumsresonanz ausblieb, genauso wie Kritikerresonanz.
Genau, also wirklich das Kuriose, sie haben eigentlich nicht realisiert, wie Form und Inhalt zusammengehen, dass in The Wild Bunch, wo am Schluss, glaube ich, einer vom Wild Bunch überlebt, aber im Prinzip die ganze Gruppe ist aufgerieben, dass eben es nicht um die Brutalität, um der Brutalität willen geht, sondern dass das aus einer Handlungslogik, aus einer Kritik am Kapitalismus, aus einer Kritik an den Heldenbildern des Westens, dass das motivierte den brutalen Showdown von The Wild Bunch. Und das Studio realisierte das nicht, sondern wollte jetzt in Pat Garrett und Billy the Kid noch einmal genau das Gleiche haben. Obwohl natürlich die grundlegende Stimmung des Films schon komplett entgegengesetzt ist, was man etwa auch an dem Soundtrack merkt, der von Bob Dylan komponiert wurde, der auch im Film in einer Nebenrolle zu sehen ist. Und etwa sein bekannter Song Knocking on Heaven's Door, dessen Melancholie sehr gut zum fertigen Film passt, auch aus Pat Garrett und Billy the Kid stammt. Jetzt war natürlich ein Aspekt der Cinema Retrovato-Auswahl auch, dass hier auch ein sehr starker Fokus auf die Materialität der Filme gelegt wird. Also beispielsweise die Kopien von The Searchers und die Kopien von Jaws, der weiße Hai, der nochmal, diesmal allerdings nicht einfach nur als Blockbuster gezeigt wurde, sondern als besondere, seltene Kopie. Es wurde aus Los Angeles eine Kopie aus dem Archiv der Academy eingeflogen, die angeblich zu den wenigen letzten weltweit erhaltenen Kopien zählt aus den 70ern, die noch im ursprünglichen Zustand gut vorführbar sind. Der Film hatte damals, also Steven Spielbergs großer internationaler Durchbruch, Der weiße Hai, hatte damals eine besondere Farbwirkung, die aus dem Material von Kodak Eastman Color entstand. Jetzt ist das natürlich vielleicht eine echte Besonderheit, dass man hier die Farben so zu sehen bekommt, wie sie in den 70er Jahren in der Kopie waren. Jetzt hatte ich auch vor einigen Jahren eine digital restaurierte Fassung im Kino gesehen und die war weitaus kontrastreicher, weitaus schärfer und ich hatte zumindest ein bisschen den Eindruck, bei dieser analogen Kopie aus den 70ern, dass dabei zumindest die Nachtszenen, dass diese farbintensiver waren. Aber ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher. Jetzt würde mich mal interessieren, wie schätzt du denn diesen Kult um die Materialität ein? Also ist das was, was tatsächlich nochmal eine eigene Note dazu bringt? Oder ist das vielleicht etwas, was doch auch ein Stück weit im einen oder anderen Fall eher ein Hype ist? Also, wo ich es verstehen konnte, war, der Kurator Karl Radschko präsentierte auch eine ganze Reihe mit 16 mm Filmen, die durch ihre besondere Farbigkeit interessant waren. Und da war ein Fundstück des Queer Cinemas aus den 70er Jahren dabei, der Film Pink Narcissus. Und zudem meinte er, dass der auf Celluloid in einer Farbpalette zu sehen ist, die er, wenn er digital restauriert ist, in ein paar Jahren definitiv nicht mehr haben wird. Das leuchtet mir schon ein, weil der Film sehr, sehr expressiv in den Farben war. Aber gut, das ist, denke ich, ist ein Fall, wo dies tatsächlich eine Rolle spielt. Aber so im ganz Allgemeinen, wie geht es dir denn damit, wenn dieser Kult um die Materialität und Celluloid, das hier live projiziert wird, gefeiert wird?
Ich finde das generell ist eine interessante Frage. Ich glaube, man kann das immer erweitern. Ist die Materialität eines Mediums noch relevant? Um auf Karl Radschritt zurückzukommen, es gab eine Vorführung, die ganz klar mit der Materialität des Films vereinbart war, wo es etwas kam, was ich, wenn man so, also soziologisch sehr interessant fand, wenn man bedenkt, wie das Publikum darauf reagiert hat. Es gab einen Film, der ging 15 Minuten, vielleicht erinnerst du dich, da sollte sich wohl die Farbe des Films langsam verändern, und dazu lief ein wahnsinnig intensiver Piepston, dem es jedem im Kino unmöglich machte, zu der Zeit einzuschlafen. Und der Film war eben schon in seiner Materialität her so beschädigt, dass man A, die Veränderung des Films gar nicht mitbekommen hat. Und B, das dazu der Film war so verkratzt, dass alle sich nicht auf die Farbe konzentriert haben, sondern auf die Kratzer im Film. Und alle, die Kratzer sind da mit Absicht reingemacht worden. Das soll sicher was aussagen. Und mir dann, als bei mir Leute, mit denen ich gesprochen habe, erzählt haben, was sie denn in diesen Kratzern gesehen haben, bis sich eben erst bei dem Gespräch mit Karl Ratschow herausgestellt hat, das ist komplett random, also das ist komplett zufallsgeneriert, das ist einfach der Zustand des Films.
Genau, das war eigentlich auch eine wunderbare praktische Anekdote zur Filmtheorie. Denn in der Tat, ich war auch die ganze Zeit am Rätseln so, ah, das ist sicher sowas, es gibt ja in der bildenden Kunst so Sachen, dass ein Filmstreifen präpariert ist und dann kratzt man darauf rum, damit es eben ganz bestimmte abstrakte Muster hat. Und hier war das natürlich auch die erste Assoziation, oh, jemand hat absichtlich den Filmstreifen präpariert, damit das besonders künstlerisch aussieht. Und dann kam raus, nee, Karl Radschko war von der Vorführung enttäuscht, weil erstens kam die Farbpalette nicht zum Ausdruck, die er mal bei einer Vorführung in Paris gesehen hat. Und zweitens war das gar nicht künstlerisch intendiert, sondern es war einfach Zufall, dass die Kopie teilweise verkratzt war. Also ich meine, das ist natürlich ein super Beleg für eine These, die Karl Radschko auch aufgestellt hat. Er sagte, dass eigentlich jede Vorführung eines Films wieder ein eigenes, neues Ereignis sei. Und diese theoretische Position wurde hier eigentlich indirekt sehr schön in die Praxis umgesetzt, denn wer weiß, also es kann sein, dass es fast so wie in der Kunsttheorie, wenn Arthur C. Danto über das Ende der Kunst schreibt und schreibt über fünf monochrom rote Gemälde, die identisch sind. Und aus diesen fünf monochromen Gemälden zieht jeder Betrachter wieder was anderes. Also obwohl die Gemälde identisch sind, wird das eine die rote Wüste, das andere wird die Durchquerung des Roten Meeres, das nächste wird eine intensive Farbstudie der Euphorie oder wie auch immer genannt. Und daraus kommen dann lauter verschiedene Werke zustande. Und fast wie eine Art Performance-Umsetzung dieser kunsttheoretischen Idee wurde hier durch den Kratzer im Experimental-Avantgarde-Film gezeigt, dass in der Tat das Bologna-Screening eine ganz eigene Qualität hatte. Wer weiß, wer aus dem Publikum vielleicht eine besondere Interpretation der Kratzer auf der Filmoberfläche mitgenommen hat und noch gar nichts von seinem Glück weiß, dass das alles eigentlich ein Stück weit Zufallskunst war. Also im Prinzip Filmtheorie in the making. Jetzt hat man ja hier generell auch so zu den filmtheoretischen Perspektiven hat man ja doch eigentlich eine Menge an Vorschlägen und Stoff, die immer wieder in Bologna präsentiert werden. Also Karl Radschko sagte auch, was ich sehr spannend fand, dass in Bologna eigentlich so eine Art Vorfeld realisiert wird, in dem sich verschiedene Ansätze finden, die ein paar Jahre später wissenschaftlich oder auch journalistisch intensiver diskutiert werden. Und das kommt mir tatsächlich auch so vor. Da hat das Festival nochmal eine eigene Qualität, die auch von anderen Archivfestivals abweicht, dass hier sozusagen Vorschläge gemacht werden, wie in der Zukunft bestimmte neue Felder diskutiert werden können. Also das fand etwa im letzten Jahr statt zum, nee, im vorletzten Jahr, zum Jubiläum von Nosferatu, wo so eine ganze Rezeptionsgeschichte der Vampirfigur im Filmgeschehen präsentiert wurde und wo Nosferatu mit Kultfilmen wie der Rocky Horror Picture Show als partizipativer Film vorgestellt wurde, durch den Filmhistoriker Christopher Frayling, der herausgefunden hat, dass bei den Vorführungen im Berlin der späten 20er Events stattfanden, wo Leute kostümiert zu den Screenings von Nosferatu kamen. Also das sind im Prinzip so neu entdeckte Perspektiven, die hier verhandelt werden. Und sicher eine der ausgefallensten und seltsamsten filmhistorischen Neugliederungen war die Reihe Dark Heimat, von der wir einige Filme besucht haben. Das führt natürlich zu ganz anderen Perspektiven als das, was man normalerweise mit dem Heimatfilm assoziiert. Ich weiß nicht, wie ging es dir denn mit der Reihe? Du hast ja auch einige Teile davon gesehen. Was waren so deine Eindrücke von dieser Zusammenstellung?
Also kurz gesagt, zwiegespalten. Also einerseits sind sie interessant, aber andererseits, ich hatte mir natürlich davor auf der Website und im Festivalprogramm die Prämisse dieser Dark-Heimat-Filme angeguckt. Angepriesen wurden sie als die neue Revol oder die unentdeckten Filme, die das Genre theoretisch revolutionieren könnten und die uns eben weg vom theoretischen Heimatfilm der Nachkriegszeit führen, der eben darauf bedacht ist, dass das Publikum von den vom nicht lange zurückliegenden Kriegsgeschehen abzulenken und der wohl kritische Ansätze hat. Das habe ich so nicht erkannt. Das können wir gerne gleich noch näher in den einzelnen Filmen besprechen. Das habe ich so nicht erkannt. Eher waren es doch für mich Heimatfilme, die gewisse Ansätze hatten, die da reingehen, aber nicht komplett das umgedreht haben.
Genau, ich glaube, das ist eigentlich auch so etwas, was dabei wissenschaftlich sehr interessant ist. Der Kurator Olaf Möller hatte zur Eröffnung der Reihe versprochen, dass man hier sicher keine Meisterwerke zu sehen bekäme, aber dafür viele interessante, einzelne und ungewöhnliche Einblicke darin, wie der Zeitgeist Ende der 40er Jahre aussah. Und ich glaube auch, wie du richtig sagtest, also es sind eigentlich Filme, die vielleicht mit Ausnahme von Die Frau am Weg, in dem auch die Todestransporte der Nazis in die Konzentrationslager vorkamen, alle anderen Filme waren eigentlich relativ stark im Genre angesiedelt und blieben dem auch verhaftet. Also so, dass hier tatsächlich eher so etwas geleistet wird, was aus einer medienkulturwissenschaftlichen Perspektive interessant ist. Wie diese Filme den Zeitgeist widerspiegeln und wie sich hier Spuren finden, die noch nicht in dem ganzen grellen Farbkitsch des Heimatfilms der 50er Jahre aufgehen, sondern die gewisse Ambivalenzen eröffnen, aber jetzt nicht unbedingt in einer filmkünstlerisch sonderlich aufregenden Weise, sondern vielmehr als so Genre-Momentaufnahmen eines bestimmten Zeitgeists und einer bestimmten gesellschaftlichen Verunsicherung. Und dabei gab es natürlich eine ganze Bandbreite von relativ kuriosen Filmen, wie etwa dem nicht ganz Bergmann-kompatiblen Brandner Kasper, der wie der Ritter in Bergmanns legendärem Siebten Siegel mit dem Tod konfrontiert wird, aber nicht mit ihm Schach spielt, sondern eher wie in einer typischen bayerischen Bauernkomödie den Tod unter den Tisch trinkt, ihn mit Himbeerschnaps besoffen macht und ihn anschließend beim Kartenspiel abzockt. Das sind natürlich äußerst kuriose und interessante Varianten. Aber ich glaube, es ist tatsächlich eher so. Es ist so eine Art Kuriositätenkabinett zwischen Noir-Stadel und ungewöhnlichen Heimatfilmproduktionen, die jetzt nicht systematisch das Genre sprengen wie der kritische Heimatfilm der 70er Jahre, sondern die ganz in der Genreproduktion verhaftet bleiben und dabei aber zufällig nebenbei mal die eine oder andere neue Perspektive finden.
Ja, es wird vor allem sehr deutlich, wenn man sich zum Beispiel der Bergkristall ansieht. Da sind ja ganz klar immer noch diese religiösen, fundamentalistisch-religiösen Aspekte, die sich eigentlich in vielen Heimatfilmen wiederfinden, so klar zu entdecken. Die Katastrophe bricht herein, sobald der Hauptprotagonist Gott abschwört und die Katastrophe kann nur abgewendet werden, indem der Protagonist zu Gott zurückfindet. Es ist auch von der Kameraarbeit so inszeniert, wenn er das Kreuz abnimmt und am Ende wieder aufhängt oder die Kinder, nachdem sie vom Berg gerettet wurden, auf die Sternstuppe schaut. Das ist dann halt immer noch komplett Heimatfilm. Der Film selber ist natürlich kurios, weil für mich zumindest wirkte das so, das ist jetzt qualitativ jetzt nicht, sag ich mal so, es hat eine gewisse Kuriosität, die ich eher bei einem The Room sehen würde, weil eben das Schauspiel so überzogen ist und handwerklich eben auch Fehler gemacht wurden, die diesen Film eher als Kuriosität interessant machen. Aber auch in dieser Kuriosität erkennt man eigentlich ganz klar noch gewisse Wertevorstellungen, die im Heimatfilm der 40er und 50er Jahre vertreten waren.
Oder was kulturwissenschaftlich dann dabei auch spannend ist, dass häufig bei sowas wie der Bergkristall liegen eigentlich die Sympathien der Filme oder die Gruppen, für die die Filme Verständnis haben, liegen eigentlich bei den Personen, die unter modernen Gesichtspunkten als absolut abstoßend, als ein fundamentalistischer, christlicher Mob gezeichnet werden würden. Und hier scheint doch irgendwie das Verständnis des Films auf deren Seite zu liegen, wenn sie immer wieder, vor allem auch auf unmögliche Weise, die Kinder des Protagonisten traktieren und mobben. Und das wird sozusagen als verständliche Verhaltensweise gesehen. Und das taucht eigentlich auch immer wieder bei diesen Filmen auf. Also eine seltsame Sympathieverteilung. Und dann natürlich, was vielleicht auch forschungsmäßig interessant ist, dass es anscheinend unterschiedliche Versionen der Filme gibt. Denn bei dem letzten Film des legendären Stummfilmregisseurs G.W. Pabst, dem Daniel Kielmann auch seinen aktuellen Roman Lichtspiel gewidmet hat, in Geheimnisvolle Tiefe, da kam auf einmal ein Ende, das so in den literarischen Aufbereitungen des Films nicht zu finden ist. Also in den Filmlexika und in den Internetquellen wird überall erwähnt, dass der Film tragisch ausginge und die Protagonisten zu Tode kommen. Und kurioserweise haben wir in Bologna ein regelrecht drangeklebtes Ende zu sehen bekommen, in dem es zum Happy End kommt. Also das ist eigentlich fast am Schluss ist genauso spannend wie die Frage nach dem Status des Films im Schaffen von G.W. Pabst, ist eher auch die Frage, woher kam denn dieses merkwürdige Ende?
Ja, das macht für mich diesen Film so interessant. Die Tonalität des Endes passt nicht zu dem, was der Film vorher anteasert. So zeigt uns der Film gegen Ende, dass die Person, die der letzte Retter sein könnte, eigentlich schon aufgegeben hat und unter großem Getöse, dass die Einbruchsstelle dieser Höhle verlässt, nur um dann auf dem Weg nach Hause plötzlich und zufällig zu sehen, ah, man könnte ja theoretisch ein Loch in den Berg sprengen, um unsere Protagonisten zu befreien. Das wirkt natürlich sehr, sehr reingeschnitten und passt nicht zu dem, was der Film eigentlich anteasert. Also den eigentlich unumgänglichen Tod dieser Hauptfiguren.
Genau, also eigentlich wirkt es teilweise dann schon fast wie aus so einer Persiflage aus Monty Pythons Flying Circus, wie du erwähnt hast. Also der Einzige, der sie retten könnte, fährt davon. Dann ein enger Freund des verschütteten Pärchens ruft ihm noch hinterher, du Mörder! Und dann auf einmal haben wir die nächste Szene, ohne dass nochmal erklärt worden ist, was da überhaupt passiert ist, ist auf einmal der Davongefahrene wieder zurückgekehrt, hat sich eines Besseren belehren lassen und zufällig ist ihm auch in den 3 Minuten die entscheidende Idee gekommen, wie man jetzt vielleicht doch die Verschütteten freisprengen kann. Und tatsächlich passiert das auch noch. Also das ist eigentlich schon fast so, wie wenn man eine parodistische Metaebene einfügen würde und der Film wird zurückgespult und dann wird einfach nochmal das Happy End dran geklatscht. Also äußerst kurios und es wäre spannend zu erfahren, was es genau mit diesen unterschiedlichen Fassungen auf sich hat. Also normalerweise denkt man ja eigentlich bei sowas an Eingriffe, wie sie in Hollywood typisch sind. Das Preview-Publikum mochte das Ende nicht. So etwas Ähnliches muss auch hier passiert sein. Oder vielleicht dachte sich G.W. Pabst, oh, das wird mein letzter Film und ich muss jetzt doch mal was Versöhnliches noch im Nachhinein dran kleben.
Oder es war wie bei The Great Silence mit Klaus Kinski, wo das Hauptende, also das bekanntere Ende, ist ja das Ende, in dem der Anti-Held am Ende sehr brutal erschossen wird. Es gibt aber für, ich weiß nicht mehr für welches Land, aber es gibt für gewisse Märkte, haben sie ein Ende nachgedreht, in dem aus dem Nichts ein totgeglaubter Charakter zurückkommt und Klaus Kinski erschießt. Eben weil das Ende beim Publikum wohl nicht ankommt. Es könnte auch sein, dass der Film hier im Kino lief und dann wohl Publikumsreaktion so schlecht war, dass man re-released hat und dieses Ende neu drehte.
Ja, wirklich gerade bei Il Grande Silenzio,
Ja.
Leichenpflaster seinen Weg auf Deutsch, was ja da besonders kurios ist, da der Film ja sogar in die Filmgeschichte einging als eins der Musterbeispiele für einen Western, der ein absolut fatalistisches und pessimistisches Ende nimmt. Also und gerade auch In der Art sollte es eher, glaube ich, auch vom Regisseur Sergio Corbucci so verstanden werden, dass dies eine Art politische Kritik war, die darauf hinweist, nein, die Welt ist schlecht und wenn man nicht versucht, was dagegen zu machen, dann gibt es kein Happy End wie im Classical Hollywood Western, sondern die Bösen, verkörpert mal wieder durch Klaus Kinski, die werden sich durchsetzen.
Genau, eben auch eben wieder das, was man dann später im Spätwestern der USA aufgenommen hat, diese starke Kapitalismuskritik. Es geht ja um Kopfgeldjäger, die eben zum Teil moralisch fragwürdig unbewaffnete Menschen erschießen, weil sie damit Geld verdienen. Und die Aussage des Films ist ja, solange sich dieses, man sagt Corbucci ja nach, er hatte gewisse Neigungen zum Kommunismus. Das Ende des Films sagt ja im Grunde auch, solange dieses Töten für Geld, dass das Töten für Geld rentabel ist. Also im Grunde, dass solange das kapitalistische System rentabel ist, wird es kein Happy End geben. Deswegen der Kapitalist tötet am Ende eben unseren Anti-Helden, der eben von diesen Kopfgeldjägern bereits im Voraus schwer verletzt wurde und dessen Familie ermordet wurde. Aber auch der hat keine Chance, solange sich dieses System nicht grundlegend ändert.
Genau, also im Prinzip der Transfer, der von den Filmen selbst zu leisten ist. Das, glaube ich, ist natürlich auch was hier nochmal ganz spannend ist, wenn man nochmal auf Bologna blickt. Also, dass ja hier eigentlich so Filme auch vermittelt werden und dass ja dabei, habe ich auch manchmal so den Eindruck, fast so eine Art neuer Aushandlungsprozess über die Relevanz des Films gestartet wird. Also, sei es, dass man bei North by Northwest und Jaws erlebt, wie diese Filmklassiker vor einem großen Publikum zelebriert werden oder dass man durch die Gäste neue Perspektiven, neue Hintergrundgeschichten zu den Filmen bekommt oder auch, dass man Spuren aufnehmen kann, die man sonst vielleicht selbst so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Gab es da auch irgendwelche Filme, die dir in Erinnerung blieben, wo du einen Eindruck hast, das ist spannend, hier nochmal selbst weiter zu recherchieren?
Also vom Kinoerlebnis interessant ist natürlich die restaurierte Fassung von North by Northwest. Also die Gruppe, mit denen ich ihn gesehen hatte, war so, ich glaube, 60% kannten diesen Film nicht. Das heißt, die erste Berührung mit North by Northwest war eben nicht wie bei mir oder wahrscheinlich bei vielen anderen in meinem Alter das Heimkino, sondern eine Original, jetzt geht es wieder zur Materialität des Films, eine Printfassung, also eine frisch restaurierte Printfassung, die eben nochmal anders wirkte als den Home Release, den ich kenne. Und zu sehen, wie einerseits von den Leuten, die den Film kennen, das obligatorische Hitchcock-Cameo natürlich den absoluten Applaus des gesamten Kinosaals für sich einnimmt. Und andererseits, wie die Person, die neben mir saß, kannte diesen Film nicht. Und wie die auf diese Crop Duster Scene, also auf dieses Flugzeug, was auf Cary Grant zufliegt, reagiert, war natürlich als Kinoerlebnis selbst wahnsinnig interessant, weil man ja sagen könnte, das ist ja das, das heißt, die Leute, die diesen Film das erste Mal gesehen haben im Cinema Modernissimo an dem Abend, waren ja am nächsten dran zu dem, was die Leute empfunden haben, die 1959 diesen Film gesehen haben. Natürlich kann man anführen, ja, aber North by Northwest ist so bekannt, dass es nicht mehr das Wow-Erlebnis ist, das zum Beispiel was er eben 1959 hatte oder das, was Jaws 75 hatte, dass die Leute schreiend aus dem Kino rannten. Das ist natürlich nicht mehr der Fall. Aber trotzdem ist interessant, wie Bologna dafür sorgt, bei Menschen Filmerlebnisse hervorzurufen, die so eigentlich aufgrund der Zeit und aufgrund der Veränderung von Sehgewohnheiten, wie gesagt, der Film lief auf 35 mm Film, ein Kinoerlebnis hervorzurufen, was sehr nah an dem von 1959 ist, also von einem, was fast 70 Jahre her ist.
Stimmt, oder auch, dass man so die ganze epische Breite von dem Film nochmal richtig bewusst gemacht bekommt. Also mir ging es am letzten Abend so, als wir mit der ganzen Exkursion bei Die Sieben Samurai von Akira Kurosawa waren. Jetzt ist das ein Film, den ich schon häufiger unterrichtet habe und den ich sicher 10 oder 11 Mal gesehen habe. Aber trotzdem war es nochmal ein völlig neues Erlebnis, den tatsächlich in so einem großen Format auf der Leinwand, auf der Piazza Maggiore zu sehen. Und auch mit einem großen Publikum, das tatsächlich dann emotional in den Film einsteigt.
Genau. Andererseits hat natürlich einerseits Bologna diesen Riesenaspekt, der komplett interessant ist und man sicher eine Bachelorarbeit darüber schreiben könnte, den soziologischen Charakter von Film als kollektives Erlebnis. Andererseits ist ja natürlich, ist Bologna auch filmwissenschaftlich extrem relevant, wenn man sich einerseits mit Filmrestauration beschäftigen will. Man könnte weiter in die Frage gehen, sind die Fassungen, die wir gesehen haben, wie weit ist denn, kann eine Restauration originalgetreu überhaupt sein? Oder sehen wir nicht auch schon ein verfälschtes Bild? Braucht man Restauration, weil ansonsten die Filme so heute nicht mehr zeigbar sind? Oder wie zum Beispiel bei Bad Dark Heimat, was sind Filme, die eigentlich nicht so im Filmkanon vorkommen, aber eine Erwähnung wert sind?
Genau, oder die den Filmkanon selbst wieder verändern können.
Ja.
Also, was auch sehr spannend ist, es gibt ja auch immer wieder Vorträge über den Restaurierungsprozess der Filme. Und das kann eigentlich, glaube ich, unter Umständen auch dazu führen, dass dann konkurrierende Versionen existieren. Also, ich erinnere mich an einen Vortrag aus dem letzten Jahr, wo es um Peter Weirs Picnic at Hanging Rock ging und wo der Regisseur Peter Weir bei der Arbeit an diesem australischen Folkhorror-Klassiker eine ganz andere Akzentuierung in der Lichtgestaltung in Erinnerung hatte, als es bei seinem Kameramann der Fall war. Und das Restaurationsteam von dem Filmmuseum aus Sydney berichteten, dass sie alle Hände voll zu tun hatten, jetzt zwischen Kameramann und Regisseur zu vermitteln, wie man denn am besten als Kompromiss den Film jetzt gestaltet, weil der eine wollte satte Farbtöne, melancholische Abschiedsstimmung des Herbstes. Der andere hatte den Film eher als schon in der Übergangsphase zum Winter in Erinnerung und erklärte, dass das Ganze sehr ausgeglichen wirken sollte. Also das führt zu sehr interessanten Widersprüchen. Und das stimmt, genau da kann man eigentlich dann filmwissenschaftlich ansetzen. Einerseits auf so einer Art kultursoziologischen Ebene, wie werden die Filme rezipiert, was wird dabei wahrgenommen? Und auf der anderen Seite die produktionstechnische Seite, wie wurde was realisiert? Und auch, welche neue Bedeutung können die Filme annehmen, wenn sie weiter zirkulieren und in Kontrast mit anderen Filmreihen gebracht werden? Also was auch nochmal sich natürlich dadurch verstärkt, dass da die Cineteca Bologna selbst sehr aktiv in dem Bereich auch ist. Also gerade der exzellent ausgestattete Buchladen bietet da immer wieder eine Vielzahl an neuen Ansätzen. Also etwa hatte ich da jetzt sehr spannende Studien zur Produktionsgeschichte und zu Independent Studios gefunden, die eigentlich selbst wieder sehr gut für ein Seminar tauglich wären.
Ja, absolut. Ich finde auch, das ist inzwischen gerade die Frage nach Verändern, Restaurationen oder Remasters oder eben alles, indem wir Filme nachträglich verändern. Unsere Sehgewohnheit wird gerade im Streaming-Zeitalter wieder dermaßen relevant. Dadurch, dass eben jetzt viele Filme online, zum Beispiel auf Disney Plus, ältere Filme oder Serien eben dort veröffentlicht werden, sind die Rechtesituationen natürlich andere. Das ist erst aufgefallen, als ich die digital überarbeitete Disney Plus-Fassung der Fernsehserie Scrubs gesehen hatte und mich über die komische Musikauswahl gewundert hatte und dachte, hä, die Serie macht das an Momenten doch so toll. Wieso wählen die diese komische Musik aus? Bis ich gemerkt habe, ja, Disney hat die Rechte nicht mehr. Das heißt, sie haben nachträglich in der digital restaurierten Fassung diese Musik abändern müssen, weil sie zum Beispiel, ich glaube, für einen David Bowie-Song nicht mehr die Rechte hatten. Das heißt, ich glaube, dass, wenn man Filmrestauration in die Zukunft oder der Blick auf Filmrestauration in der Zukunft richtet, ist, glaube ich, das der Punkt. Gerade auch Rechte. Wozu haben wir noch die Rechte und wie können dadurch die Sehgewohnheiten verändert werden? Ein sehr interessanter Ansatz.
Ja, stimmt. Also gerade wenn der Soundtrack einfach mit ein paar Klicks geändert wird, weil man nicht mehr die Tantiemen für den Song, der ursprünglich in dem Film oder in der Serie zu hören war, zahlen will, das liefert natürlich ganz interessante neue Probleme. Also wo vielleicht dann der Film selbst zu so einer Art Dauerprozess wird, in dem ständig je nach Bedarf die einzelnen Bausteine ausgewechselt werden.
Genau.
Ja, prima. Gut, gibt's noch Punkte, die wir bisher noch nicht hatten und die noch so in Erinnerung sind.
Man muss sagen, das Festivalprogramm ist hier riesig. Ich denke, dass wir, ich glaube, niemand von uns hat alle Filme gesehen und wir hätten auch wahrscheinlich nicht die Zeit, dass wenn wir sie gesehen hätten, alle zu besprechen. Ich finde aber, dass wir schon die große Bandbreite und die wichtigen Filme besprochen haben und ich glaube, dass wir einen guten Überblick jetzt oder mal einen guten, dass unsere Zuhörer einen guten Überblick darüber bekommen haben, um was es im Festival Cinema Retrovato geht und was denn das Programm des diesjährigen Jahres war.
Genau, und hoffentlich dadurch motiviert sind, selbst
Genau.
einmal hinzufahren und neue Reihen
Genau,
und
ja.
Perspektiven zu entdecken, die wir vielleicht bisher übersehen haben und damit den filmhistorischen Diskurs wieder weiter befeuern.